Ili, du hast jetzt erstmal unter den Mount Everest einen Haken gesetzt. Mount Everest ohne Sauerstoff. Im zweiten Anlauf hast du es geschafft. Wie fühlt sich das an?
Also, wie fühlt sich das jetzt an oder auf dem Gipfel? Auf dem Gipfel ist es ziemlich anstrengend. Nein, es war für mich halt schon ein Ziel, man auch diesen Mount Everest ohne Sauerstoff zu besteigen. Und das ist ja schon spannend. Also, Mount Everest hat ja ein bisschen den Mythos verloren, weil das ist ja ein Touristenberg geworden. Es gibt sehr viele kommerzielle Expeditionen, die da mit Sauerstoff hochgehen. Und das ist ein bisschen schade für diesen Berg, weil der Mount Everest ohne Sauerstoff zu besteigen, das ist immer noch eine riesige Herausforderung. Und es gibt viele gute Bergsteiger, die das nicht geschafft haben. Ja?
In diesem Jahr sind über 500 Besteigungen des Mount Everest verzeichnet worden, aber ihr wart die absolute Ausnahme, Tenji und du, ohne Sauerstoff. Ihr wart aber ganz früh dran. War das sehr wichtig für euch?
Ja, wir haben natürlich bewusst probiert, diese Massen zu umgehen, ja, weil wenn da so viele Leute am Berg sind, das ist nicht unbedingt das, was ich suche. Und wir hatten das Glück, dass sie wirklich schon am Tag vorher wirklich die perfekten Wetterverhältnisse waren und eigentlich viel die besseren Wetterverhältnisse für den Gipfel zu versuchen, als dann am Tag, als die Leute sich da ja, angereiht haben, um auf den Gipfel zu kommen.
Du warst ja das erste Mal auf der Südseite unterwegs. Wie hast du das erlebt, diesen Trubel?
Ja, mich hat es eigentlich gar nicht gestört, diesen Trubel, weil ich war immer so azyklisch unterwegs. Also wir waren zum Anklimatisieren, waren wir einzig und allein auf dem Südkol. Also wir waren ein Zelt, ich und der Tenji, und haben da die Nacht verbracht zum Akklimatisieren. Und auch, als wir dann hochgestiegen sind, waren wir halt immer einen Tag früher oder irgendwie, wir waren nie eigentlich mit diesen Massen unterwegs. Und von der her hat es mich nie gestört.
Aber im Abstieg hast du dann diese Massen passiert. Was hast du da gedacht?
Ich habe nur gedacht, oh, zum Glück war ich schon oben und kann jetzt runtergehen.
Für jemand wie dich, der ohne Sauerstoff dann unterwegs ist, wäre das auch ein Risiko gewesen, in diesen Massenansturm reinzukommen, einfach weil du ja ohne Sauerstoff möglichst schnell nach oben willst.
Das kann man ja auch, wenn diese Massen am Berg sind. Das müssen wir mal jetzt. All die sagen, sie mussten irgendwie sich hinten anstellen und sind nicht hochgekommen, weil es zu viele Leute hat. Das ist einfach lächerlich. Weil an dem Berg, der ist technisch so einfach, und wenn du ein bisschen gescheit mit den Steigeisen gehen kannst, da brauchst du da kein einziges Fixseil. Also auch am Hillary Step, da kannst du rechts vorbeigehen, wenn du ein bisschen klettern kannst. Du musst halt einen Pickel mitnehmen und dann kannst du neben den Fixseilen gehen. Das ist kein Problem. Ich hab mich da nie eingehängt, auch beim Abstieg. Ich habe mich an diesen Fixseilen nicht eingehängt. Ich bin einfach 2 Meter neben der Spur gegangen. Das geht.
In diesem Jahr hat es ja einige Todesfälle während dieses Wetterfensters gegeben. Kam das für dich überraschend?
Nee, das war eigentlich auch der Grund, wieso ich möglichst schnell das Basislager verlassen wollte. Weil wenn man sieht, was da für Leute unterwegs sind, das ist ganz klar, da kommen nicht alle zurück.
Beschreib das mal, was hast du da erlebt?
Also das sind halt schon viele Leute, die unbedingt diesen Everest besteigen wollen, aber es sind keine Bergsteiger. Und die verlassen sich so auf den Sauerstoff, auf die Sherpas, auf die Infrastruktur. Und wenn dann das Kleinste passiert, dann sterben die halt. Und das ist halt so. Und dann viele sind auch nicht so fit und die gehen wirklich, bis sie tot umfallen. Es hat wieder viele Leute gegeben, die sind so lange gegangen, bis sie tot sind. Und das sieht man schon, also ich sage das Beispiel von der Kanadierin, die da gestorben ist, die war mit uns im Basislager, die brauchte irgendwie 7 oder 8 Stunden ins Lager 2 zu kommen. Da bist du, wenn du gemütlich gehst, bist du da einfach in 3,5 Stunden oben. Und wenn du dann das siehst, die brauchen 8 Stunden, um dann nur ins Lager 2 zu kommen, musst du einfach sagen, die sind eigentlich fehl am Platz. Und das geht sich dann irgendwann nicht mehr aus.
Es gibt ja einige Profi-Bergsteiger der Spitzenklasse, sage ich mal, die jetzt seit Jahren eigentlich schon fordern, die Zahl der Everest-Anwärter in irgendeiner Form zu beschränken oder irgendeine Regelung zu finden. Glaubst du, das ist realistisch, diese Forderung?
Nee, das finde ich absoluter Schwachsinn. Also der Berg gehört niemandem, da kann jeder gehen, wo er will. Und wenn es stört, es gibt noch andere Routen auf diesem Berg, da ist kein Mensch, da kannst du für dich alleine gehen. Also das finde ich völlig eine unnötige Diskussion. Und zum anderen muss man sehen, dieser ganze Kommerzialismus, der hat auch nicht nur Nachteile. Also er hat auch sehr viele Vorteile, wenn wir sehen, wie viele einheimische Sherpas-Träger davon leben können und ein gutes Leben haben, muss man sagen, das hat durchaus auch seinen Sinn am Ganzen. Also da können sehr viele Leute arbeiten, die sonst vielleicht nichts zu essen hätten.
Du hast den Everest jetzt bestiegen, allerdings auf der Normalroute und hast eben gesagt, ja, es gibt ja noch viele andere schöne Routen an diesem Berg. Bedeutet das, dass dieser Berg für dich schon noch einen Reiz hat, auch da nochmal hin zurückzukehren?
Ja, es ist ganz klar der höchste Berg der Erde und das ist die dünnste Luft, das ist eine sehr große Herausforderung und für mich, ich denke, das war jetzt schon nur mal ein Anfang. Also ich wollte mich mal an die großen Höhen rantasten. Und jetzt möchte ich schon noch Sachen probieren, wo du dann auch keine Diskussion mehr hast, ob es da 10 Fixseile sind oder nicht.
Also du hast auch schon mal ein bisschen geguckt nach neuen Routen.
Ja, es gibt viele, viele Optionen. Oder auch bestehende Routen, die halt selten wiederholt werden. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten.
Du hast in deinem Buch, der letzte Satz heißt, der Everest war nur der Anfang. Wie hat man das zu verstehen?
Eben, wie ich das gerade gesagt habe, für mich war es jetzt mal ein Herantasten, wie ich in der Höhe funktioniere. Und diese Erfahrung habe ich jetzt. Also ich weiß mit der Taktik und wie ich mich akklimatisieren muss. Ich weiß auch, mein Körper funktioniert. Und das habe ich jetzt gelernt in den letzten paar Jahren. Und die technischen Fähigkeiten, ich glaube, die besitze ich schon, um da Sachen zu machen an den hohen Bergen jetzt.
Ohne Flaschensauerstoff und in einem sauberen Stil, nehme ich an.
Ja, also Flaschensauerstoff, das ist etwas, müssen wir gar nicht diskutieren. Da, wo das Bergsteigen relevant ist, im Alpinstil, da kann man es jetzt gar nicht mitschleppen. Also diese Diskussion ist eh unnötig.
Verrätst du mir dein nächstes Projekt?
Ich sage immer, man sollte über das sprechen, was man gemacht hat und nicht, was man noch alles machen will. Weil in meinem Kopf habe ich noch so viele Ideen, die werde ich nie alle umsetzen können. Aber was ich sagen kann, ich gehe zurück in den Himalaya zum Everest nächsten Frühling.
Dann sind wir natürlich alle wieder super gespannt und ich wünsche dir alles Gute.